Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Der Schauspieler Peter Simonischek ist in der Nacht zum 30. Mai im Alter von 76 Jahren gestorben. Hier können Sie ein Gespräch hören, das Britta Bürger im Jahr 2016 mit Peter Simonischek geführt hat.
20 Jahre an der Berliner Schaubühne, inzwischen 17 Jahre am Wiener Burgtheater. Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek hat in seinem Leben schon viel Applaus bekommen. Aber 8 Minuten Standing Ovations vor internationalem Publikum, die gab's erst vor ein paar Wochen beim Filmfestival in Cannes. Als Toni Erdmann mit dem nun schon legendären künstlichen Gebiss gewann Simonischek die Herzen der Zuschauer. Damit herzlich willkommen, Herr Simonischek.
Danke.
Endlich können wir auch über Ihre Vergangenheit als halbgelernter Zahntechniker sprechen. Wie hat Ihnen das künstliche Gebiss in Toni Erdmann gefallen?
Das war sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und da hat man auch wirklich, wie überhaupt bei dem ganzen Film, sehr viel Genauigkeit, Akribie und Professionalität hineingelegt. Weil das ist nicht irgendwo gemacht worden, sondern in einem Zahnstudio hier in Berlin. Und die waren sehr, sehr liebevoll bemüht. Das waren natürlich alle auch ein bisschen begeistert, dass sie mal für einen Film arbeiten können. Und ich glaube, ich hatte 7 oder 8 solche Gebisse. 1 für Großaufnahmen, 1 zum Sprechen, 1, das man schnell raus und reinnehmen kann. Ja, und dann habe ich mich so verliebt in das Ding, dass ich jetzt am Burgtheater den neuen Goldoni, Diener zweier Herren, auch mit diesem Gebiss spiele.
Darüber werden wir gleich noch sprechen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Heute Abend eröffnet Toni Erdmann, der neue Film von Marin Ade, das Filmfest München. Als deutscher Wettbewerbsbeitrag ist er bei den Filmfestspielen in Cannes geradezu frenetisch gefeiert worden. Peter Simonischek und Sandra Hüller spielen darin eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung als absurde Komödie. Herr Simonischek, vor und nach Cannes. Wie war das? Mit was für einem Gefühl sind Sie hin und wie wieder abgefahren?
Also hingefahren bin ich, wie wenn mir jemand ein ganz unerwartetes, großes Geschenk macht. Das ist ja eine Zeit lang her, dass wir den Film gedreht haben, 2014, und mit allen Vorbereitungen, das hat noch ein Jahr gedauert vorher, mit Casting und dann Proben und wieder Casting und dann die Perücken aussuchen, die Zähne herstellen zu lassen und so weiter und so weiter. Dann haben wir solche geheime Briefe bekommen von der Regisseurin und im Kaufhaus musste man die öffnen und dann hatte jeder Aufgaben bekommen und dann, das war abenteuerlich, wunderbar, toller Vorlauf und alles wunderbar auf Augenhöhe. Das waren sehr, sehr angenehme Vorbereitungen. Ja, und dann ist viel Zeit vergangen. Und zwar so viel Zeit, dass man, da ich ja am Theater arbeite, schon 1, 2, 3, 4 Premieren zwischendurch wieder hatte. Und dann rutscht das so nach hinten. Wissen Sie, so wie eine E-Mail, die Sie nicht gleich aufmachen. Ja, dann rutscht die nach unten und irgendwie dachte ich, na, irgendwann werde ich schon was hören davon. Mal gucken. Ja. Die Regisseurin hat ein Baby bekommen. Dachte ich, na ja, vielleicht war das jetzt anstatt und so. Ja. Jedenfalls eines Nachts rief sie dann an. Um 12 oder so hat sie gesagt, Peter, wir fahren nach Cannes mit dem Film. Und dann konnte ich sogar dahin fahren, obwohl ich eigentlich einen Drehtag hatte an dem Tag. Aber ein sehr mitfühlender Regisseur, der Robert Dornhelm, hat gesagt, da musst du hin, da musst du hin und wir werden da was finden. Und dann hat er tatsächlich was gefunden. Ja, das hat er die Tür ausgebaut, durch die ich reinkomme und stell die jetzt dann an meinem letzten Drehtag irgendwo vor die Greenscreen und lässt mich da auftreten. Das muss man erstmal bringen als Regisseur.
Dann gab es aber diese wahnsinnige Achterbahnfahrt, also dieser irre Applaus in Cannes. Der Film schaffte es auf die Titelseite von Le Monde, die internationale Filmkritik war begeistert. Tagelang wurde darüber spekuliert, ob Toni Erdmann nun vielleicht tatsächlich die Palme bekommt. Hat er nicht. Aber den Kritikerpreis der internationalen Filmpresse und dann viele böse Kommentare, die die Jury gerügt haben, als für diese, ja, wie viele meinten, komplette Fehlentscheidung. Wie haben Sie diese Achterbahnfahrt erlebt?
Also ein bisschen ist es an mir vorübergegangen, weil der war ein großer Erfolg, als ich drin saß auch und am Tag davor angeblich auch, als die Presseverführung war mit Szenenapplaus und so. Da haben wir uns schon mächtig gefreut, aber ich wusste schon, dass die Jury in Cannes sozusagen sicher darauf bestehen wird, eine autonome Entscheidung zu fällen. Und ich dachte eher, da gab es einen Artikel, da stand, Maren Ade unterläuft sozusagen die Filmfestspiele mit einer frühen Entscheidung, so quasi. Ja, so mhm. Es ist, welcher Juryvorsitzender lässt sich das bieten? Ja. Und als ich dann Fotos gesehen habe von ihm, dachte ich, nur der ganz bestimmt nicht. Ja. Also der macht so ganz andere Sachen, als der Film ist. Gut, wie auch immer, dann hat man im Lotto eine 5. Dann kann man entweder so bedauern, dass man keine 6 hat, wenn man schon 5 hat, aber man kann auch glücklich sein, dass man 5 richtige hat. Und so sehe ich das für mich.
Lassen Sie uns über die Arbeit an Ihrer Rolle sprechen. Toni Erdmann, was ist das für ein Typ?
Der Toni Erdmann ist der sehr couragierte, fantasievolle, liebende Winfried Conradi.
Ehemaliger Lehrer,
Vater einer geliebten Tochter, die ihm irgendwie entglitten ist. Er ist ein alter 68er, Lehrer in Rente, macht noch ein bisschen so Schulfeiern, organisierter, hat sich immer schon gern verkleidet, war immer gern ein Scherzkeks. Jetzt in seiner Einsamkeit beschäftigt er sich auch ohne Not damit. Ja, und dann denkt er sich, ja, und habe ich eigentlich nur einen einzigen Menschen, und das ist meine Tochter, und die ist mir aber irgendwie entglitten. Die ist ihm abhanden gekommen. Die arbeitet da in Bukarest bei einer Consulting-Firma und soll so eine rumänische Erdöl-Company durch Kündigungen ein bisschen die Zahlen ein bisschen aus den roten in den schwarzen Bereich bringen. Also eine ungute Arbeit, die sie da hat, zumindest in den Augen ihres Vaters. Aber ich glaube nicht, dass er da aus ideologischen Gründen hinfährt. Nur er möchte seine Tochter wieder erreichen. Er möchte gerne spüren, dass er eine Tochter hat. Und jetzt nimmt er allen Mut zusammen und fährt da nach Bukarest und kommt natürlich prompt im falschen Augenblick. Die kann nichts anfangen mit ihm, weil sie riesigen Stress hat beruflich. Und er auch. Also jedenfalls 3 Tage oder was ist er da, und da stellen beide einigermaßen schmerzlich fest, sie geben sich's nicht wirklich zu, aber dass nichts mehr läuft. Also dass sie keine Gemeinsamkeit mehr finden.
Dann erfindet er sich neu als Toni Erdmann, kommt wieder zurück in ihr Leben, in das Leben der Tochter, gibt sich als so ein merkwürdiger Coach aus.
Alles Mögliche.
Und macht allen möglichen Unsinn, der der Tochter unglaublich peinlich ist, bis sie sich aber irgendwie auch darauf einlässt, dass der da sich in ihr Leben einmischt. Ja. Und die beiden finden eine Ebene. Die kommen nicht wirklich zusammen, aber sie finden eine Ebene. Was ich interessant finde, ist, dass ich habe halt diese Kritiken gelesen, die es gab in Cannes, und das war alles dieser Jubel und diese Witze und dieser groteske, absurde Humor. Und ich habe einen ganz anderen Film dann gesehen. Nämlich einen, den ich sehr melancholisch fand. Diese Beziehung dieser beiden doch auch oft sehr traurig, weil sie nicht wirklich zusammenkommen können. Irgendwas steht zwischen den beiden.
Ja, zwischen den beiden steht natürlich meine Generation und sicher auch ideologisch, dass der ein alter 68er ist und sie eher natürlich dieser New Economy da anhängt. Aber es gibt doch ein starkes Potenzial von beiden, dass sie darunter leiden.
Maren Ade ist bekannt für ihre langsame, sehr präzise Arbeit. In 13 Jahren ist das erst ihr 3. Film. 5 Jahre hat sie sich damit beschäftigt. Wie hat sie genau mit Ihnen gearbeitet? Was war für Sie vielleicht auch neu an dieser Arbeitsweise?
Die Unermüdlichkeit, dann die Augenhöhe, der Spaß, die Neugier. Ihre Lebensbestimmung ist es, Filme zu machen. Und das macht sie so unangestrengt und so normal, als ob das so, ja, wie, ich denke mal, wie jemand anderer Essen kocht. Ich habe mich in den ersten Momenten beim Casting wohlgefühlt mit ihr und geborgen gefühlt. Obwohl man natürlich weiß, dass man beurteilt wird, dafür kommt man ja her. Aber sie schafft es irgendwie, auch in ihrer Arbeit übrigens, finde ich, die Urteile über das, was sie macht und was das sind, einfach wegzulassen. Dieser Film ist für mich, wenn ich ihn sehe, ich habe ein so angenehmes Gefühl. Ich fühle mich in keiner Weise bevormundet oder irgendwie zu was gedrängt oder irgendeine Pointe aufs Auge gedrückt zu bekommen. Das ist so angenehm. Mir geht's da so, wie wenn ich eine Tschechow-Erzählung lese. Da fühlt man sich Da ist man ganz dabei und man fühlt sich einfach ein bisschen als besserer Mensch hinterher, wenn man es gelesen hat.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Marin Ade wohl viel vom Humor ihres eigenen Vaters in den Film eingebracht hat, der selbst auch mal so Scherze mit einem künstlichen Gebiss gemacht hat. Und der Zufall wollte es jetzt eben, dass Sie diese Zahntechniker-Vergangenheit haben. Sie haben das mal 2 Jahre gelernt.
Ja, ja, mein Vater war Dentist und Zahntechnikermeister und ich wollte unbedingt Schauspieler werden. Das war überhaupt kein Thema dann. Hab dann mit Mühe und Not durchgedrückt, dass ich Architektur studieren durfte, aber mit der Auflage, dass ich was Anständiges lernen sollte, also das Handwerk des Zahntechnikers. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann natürlich, als ich an die Schauspielschule ging, heimlich natürlich, ohne dass der Vater das wusste, auch für meine Kollegen an der Schauspielschule, jeder wollte dann so ein Gebiss von mir haben. Ich habe das mit großem Spaß gemacht. Unterschiedlichste Goldzähne oder so faule Scherben. Da kann man viel Spaß haben damit.
Sie haben es eben schon angedeutet, an dem Tag, als die Goldenen Palmen dann überhaupt die Preise in Cannes vergeben wurden, da standen Sie in Wien auf der Bühne, Goldoni, Premiere, und da haben Sie eben auch jetzt dieses Gebiss zum Einsatz gebracht. War das jetzt so ein Premieren-Gag oder ziehen Sie das durch?
Das ziehe ich durch. Zu den Endproben habe ich ja mal gedacht, jetzt spiele ich mal die Szene mit den Zähnen. Ja, so. Das war aber vor Cannes noch. Wissen Sie, zu Goldoni passt sowas. Da hat man ja, Sie kennen das ja, Pantalone, Brighella, Arlecchino, die hatten Masken ja früher. Und heute klebt man sich eine große Nase oder macht einen Spitzbart und so weiter. Und das ist, solche Zähne sind da durchaus sozusagen legitim. Die gehören zur Grundausstattung der Commedia dell'arte, dass man sich verkleidet.
Im Film Toni Erdmann singt Sandra Hüller, von Ihnen am Klavier begleitet, den Whitney Houston-Song The Greatest Love of All. Wir haben noch eine andere Coverversion davon von George Benson. Deutschlandradio Kultur, heute im Gespräch mit dem Schauspieler Peter Simonischek, der im August seinen 70. Geburtstag feiert. Schön, dass er gerade in diesem Jahr mit seiner Kinorolle als Toni Erdmann so bejubelt wird. Besonders gewürdigt wurden Sie, Herr Simonischek, in diesem Jahr ja auch vom Wiener Burgtheater, nämlich erhoben in den Stand des Kammerschauspielers.
Wir sind in Österreich, ja.
Ja, erklären Sie den Nicht-Österreichern, was das bedeutet.
Sie kennen hierzulande auch den Titel des Kammersängers. Mhm. Und in Österreich hat man halt noch eins dazu erfunden, damit die Schauspieler sich nicht ungerecht behandelt fühlen. Dann hat man eben auch den Titel des Kammerschauspielers erfunden. So habe ich mir das zusammengereimt. Historisch weiß ich nicht, ob es stimmt. Aber das Kammer hat natürlich was mit der Berufsvertretung zu tun, ne? Mit der Kammer. Die Leute fragen, darf er jetzt nur noch in der Kammer spielen und so? Das ist nicht gemeint.
Vor kurzem hatte ich Ihre Kollegin Elisabeth Ort auch hier bei uns in der Sendung, die jetzt die Doyenne des Burgtheaters geworden ist, steht noch ein bisschen über Ihnen, hat auch über die Verantwortung gesprochen, was das für Sie bedeutet. Was würden Sie denn sagen überhaupt über das Burgtheater? Welche Rolle spielt dieses Theater 2016 in der österreichischen Gesellschaft?
Sehen Sie, muss man ein bisschen unterscheiden. Welche Rolle spielt das Theater überhaupt? Also das Burgtheater, finde ich, ist in... Ein wesentlicher Teil ist, dass das Burgtheater ein Theater ist wie jedes andere, das Stücke spielt und zwar so spielt, dass man auch junge Leute ins Theater kriegt. Auf der anderen Seite ist es ein sehr traditionsreiches Haus, was meiner Meinung nach damit zu tun hat, dass Österreich ein überschaubares Land ist mit 7 Millionen Einwohnern. Und das Burgtheater hat irgendwie eine gewisse Funktion der Identitätsstiftung für Österreich auch. So wie die Wiener Sängerknaben oder die Lipizzaner oder auch der Jedermann am Domplatz. Das Land ist gerade so groß, dass es so ein kulturelles Zentrum das Land auch erreicht und erfüllen kann. Ich habe das in Deutschland nicht erlebt. Da braucht man schon eine Fußball-WM. Dass das ganze Land irgendwie das Gefühl hat, wir sind eine Familie oder wir gehören in besonderer Weise zusammen, sagen wir das jetzt mal so.
Ja. In der Zeit wurde es neulich in einem Artikel immer ein bisschen zugespitzt, da wurde das Burgtheater bezeichnet als letzter Ort der Einkehr und Besinnung in Zeiten politischer Ratlosigkeit.
Ja, also letzter Ort der Einkehr und Besinnung, na ja, Also,
da bisschen übertrieben in
ja, da muss man mit einem Katholiken reden, der wird in jedem Fall sagen, das ist, wenn, dann der Stephansdom. Eines ist, stimmt schon, dass das Theater Matineen macht und ganz, ganz spannende Podiumsgespräche laufend angeboten werden. Ja? Also das ist ja am politischen Leben durchaus beteiligtes Haus. Und naja, also es ist ein gutes Theater. Ein gutes Theater zeichnet aus, dass man manchmal hervorragende Sachen zu sehen kriegt.
In Ihrer Autobiografie habe ich gelesen, dass Sie kein Fan der Dekonstruktion von Theaterstücken sind, sondern dass Sie bei den Klassikern lieber die Gedanken des Dramatikers erleben möchten. Besetzt man sie jetzt entsprechend, sagen wir, eher für die konservativer ausgerichteten Inszenierungen und nicht unbedingt bei Castorf?
Ja, der Effekt ist, aber ob das damit zusammenhängt, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht biete ich mich durch Ausdünstung und Ausstrahlung sozusagen nicht unbedingt dafür an, obwohl ich ja mit der Dekonstruktion grundsätzlich nicht auf Kriegsfuß bin. Ich erwarte nur, dass jemand ein Stück dekonstruiert, wenn jemand sowas macht, dass er dann zumindest weiß, wie man das sinnvoll wieder zusammensetzt, nämlich sinnvoller, sonst macht es ja keinen Sinn, als das Original, erhellender als das Original, andere Dimensionen noch aufreißend als das Original. Und ich finde, da wird einfach, findet ganz, ganz viel Selbstüberschätzung statt. Das ist nicht grundsätzlich, wissen Sie, dass ich dagegen bin. Aber ich bin schon ein Fan von Leuten, die wissen, was sie tun. Ja, also ich bin ja nicht umsonst hier 20 Jahre und davon, was weiß ich, 10 Jahre mit dem Stein gewesen.
20 Jahre Schaubühne, lassen Sie uns darüber sprechen. Hat es eigentlich lange gedauert, dass Sie die beiden Theater immer verglichen haben, als Sie nach Wien gegangen sind?
Ja, die Zeit an der Schaubühne war schon durch nichts zu toppen, das muss ich sagen. Die Ernsthaftigkeit, mit der da gearbeitet wurde und auch die Zeit, die da zur Verfügung stand für Produktionen, die Vorbereitungszeit. Wenn ich daran denke, allein, was haben wir ein Jahr lang an dem Chor der Eurystie gearbeitet? Was haben wir da alles gelernt und wie frei sind wir damit geworden? Ich habe das jetzt in Wien nochmal gesehen. Da gab es eine Ausstellung über Peter Stein. Da liefen so 45 Videos von seinen Inszenierungen, konnte man da abrufen in einer Ausstellung. Und jeden Donnerstag haben sie die ganze Eurystie gezeigt, 9 Stunden. Und das habe ich mir einfach mal gegeben nach 30 oder Jahren oder noch mehr. Und da muss ich sagen, das war großartig.
Für mich als Zuschauerin war es auch eine Initiation, kann ich sagen.
Auch eine Initiation. Da sind Sie als Mädchen da gesessen, ja, mit Picknickkorb.
Studentin, ja. Genau, mit dem Picknickkorb. Peter Stein, Klaus-Michael Grüber, Andrea Breth, Lücke Bondy, Robert Wilson. Mit allen haben Sie intensiv gearbeitet und da ja auch komplett andere Probenstile erlebt. Was ist Ihnen besonders wichtig in einer Zusammenarbeit? Was schätzen Sie an Regisseuren?
Was einer zu bieten hat. Wie heißt es im Tasso so schön? Du musst von einem nicht alles fordern. Nimm jeden so mit dem, was er besonders kann. Der Grüber war ein großer Visionär. Er hat einfach durch sein Sein, durch sein Dasein, es ist schwer zu definieren, wie man. Er hat nie einem richtige Anleitungen gegeben. Ja. Seine Fantasie war immer so lebendig, dass er den Schauspieler immer in Situationen geführt hat auf der Probe, dass er seine eigenen Erfahrungen macht. Dass er was erlebt, weil er gewusst hat, alles, was der erlebt, das sind Emotionen, damit kann man arbeiten, damit kann man auf der Bühne spielen. Mit Verabredungen kann man ja eigentlich gar nichts machen, was irgendjemanden hinterm Ofen hervorlockt, sondern da kann man nur Bedingungen schaffen, dass vielleicht was passiert, weil interessant ist ja nur das, was sich ereignet und nicht, dass irgendwas geschickt verabredet ist. Bei Stein war es wiederum so, dass man, wenn man so ein Stück wie ein Tschechow oder Shakespeare habe ich mit ihm nicht gemacht, doch der Park, also Boto Strauß Bearbeitung vom Sommernachtstraum, dann hat man immer versucht, den ganzen Gebäudekomplex eines solchen Theaterstückes vom Keller bis unter das Dach auszuleuchten. Da ist man sozusagen auf die Suche gegangen in jeder Etage mit der Laterne und der Taschenlampe. Guck, was ist hinter der Tür? Was ist da noch drin? Was ist so? Ja, das war so sein Verständnis, ein Stück zu erobern. Also Werktreue. Ja, und solche, die sozusagen mit Bomben und Granaten und Tralala und Plüsch und Lärm und Chim-Bum in eine Etage einziehen und behaupten, das sei jetzt das Stück, das war eher nicht Stil der Schaubühne, hat aber in anderen Zusammenhängen auch sehr große, erfolgreiche Aufführungen hervorgebracht.
Unter Peter Stein wurden Stücke ja auch sehr lange gespielt. Dafür sind Sie Experte, kann man sagen. Auch später haben Sie manche Stücke sehr, sehr oft gespielt. Zum Beispiel Jasmina Resas Kunst und natürlich den Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Mit 9 Jahren Jedermann halten Sie den Rekord. Wie viele Texte können Sie eigentlich noch abrufen in sich?
Ach, mit der letzten Vorstellung passiert was ganz Eigenartiges. Da macht das Hirn irgendwie Platz. Löscht die Festplatte. Nicht. Aber wirklich, das ist ein Unterschied. In dem Moment, was heißt es, die letzte Vorstellung? Sie glauben ja nicht, was alles im Hinterkopf passiert. Tagsüber denkt man da gar nicht dran, aber nachts geht das alles weiter. Und ich glaube, wenn es mal klar ist, dass zum Beispiel Jedermann nicht mehr kommt, natürlich würde ich nicht lang brauchen, das wieder aufzufrischen. Aber meine Kinder können im Moment mehr Jedermann zitieren als ich. Und Jasmina Resa allerdings, das spielen wir ja noch. 440 Mal haben wir es jetzt gespielt.
Wahnsinn.
Und wir spielen es wieder am Renaissance-Theater. Und wir machen das einfach gern. Die Leute fragen dann immer, ist euch das, hängt das doch nicht schon zum Halse raus? Dann sage ich, nein, das ist so, wie wenn man 2 tolle Tennispartner hat, kann man sich auch einmal im Jahr dazu treffen. Und das wird nie langweilig.
Gerd Warmeling und Udo Samir.
Ja.
Aktuell lernen Sie Shakespeares Sturm für die Salzburger Festspiele. Welche Rolle?
Prospero. Ja, keine Kleinigkeit.
Premiere ist, glaube ich, einen Tag nach Ihrem 70. Geburtstag. Fällt die Feier damit aus?
Nein, die Premiere ist am 2. August.
Ah ja, ich habe gedacht am 7.
Am 3. ist frei, am 4. und 5. ist Vorstellungen und am 6. da ist mein Geburtstag und da ist frei.
Noch bis 10 ist der österreichische Schauspieler Peter Simonischek mein Gast. Wäre nicht schon der Name Klaus-Maria Brandauer in der Welt gewesen, dann hätten wir heute Peter Maria Simonischek zu Gast. So ist es in Klammern, sage ich jetzt, nur der Schauspieler Peter Simonischek. Wir haben gerade schon...
Worauf spielen Sie denn da an? Das ist ja lustig.
Ist doch so, oder?
Ja, aber wissen Sie die Kritik? Als ich habe mal in Salzburg ein Briefpapier verwendet, das mir meine Tante geschenkt hat. Da stand Peter Maria Simonischek. Ich habe wirklich irrtümlich einen Briefbogen erwischt und dann in Salzburg. Und prompt haben die das Maria aufgenommen. Ja? Mhm. Peter Maria Simonischek. Und ich konnte gar nicht so schnell schauen, war das auch ausgedruckt und so weiter. Dann stand hier, da habe ich den Tasso gespielt, der 84 war das, glaube ich, in Salzburg. Und dann hat ein Kritiker hier geschrieben, der... ohne den Vornamen der Gottesmutter als Peter Simonischek von der Schaubühne bekannte Schauspieler. Ja, das fand ich ziemlich lustig.
Über die Schaubühne haben wir ja gerade schon gesprochen. Die haben Sie mal als ein weiteres Internat bezeichnet, denn mit dem Internatsleben hatten Sie Erfahrung. Sie waren 9 Jahre im Konvikt St. Paul in Kärnten, einem katholischen Internat von Benediktinern. 9 Jahre in einem Schlafsaal mit 60 Jungen. Wie war das?
Das ist sehr gut recherchiert, muss ich Ihnen sagen. Natürlich, das mit den 60 stimmt natürlich nicht so ganz. Im ersten Jahr waren es 60, im zweiten waren es auch fast 60. Aber Sie wissen ja, im Gymnasium geht es ja gegen oben hin, werden es ja weniger. Ne? Gehen nie so viel durch die Matura, als in der ersten Klasse begonnen haben. Und da waren dann auch weniger im Schlafsaal. Aber das war schon, es gab für 200 Leute... 4 Schlafsäle. Ja.
So. Warum hatten sich Ihre Eltern für ein Internat entschieden?
Weil mein Vater Zahnarzt am Land war und es gab keine Mittelschule. Auch damals im Jahre 56, als ich in die Schule kam, aufs Gymnasium, da gab es auch in Reichweite kein Gymnasium. Also man hätte es auch nicht als Fahrschüler erreichen können, als Externist. Und da war die einzige Möglichkeit, mich da in ein Internat zu geben und ich habe das auch nie bereut.
Das waren ja entscheidende Jahre Ihrer Entwicklung. Wie hat das Ihre Persönlichkeit geprägt?
Naja, wissen Sie, da sind Sie ein Leben lang damit beschäftigt, das herauszufinden, wie das Sie geprägt hat. Natürlich, ich bin ein sehr soziales Wesen. Ich bin gern mit anderen Leuten zusammen. Es könnte auch umgekehrt rauskommen, ja, aber das ist es nicht. Und ich habe immer... Was natürlich für einen Schauspieler eine janusköpfige Sache ist, ich habe immer die Gemeinschaft gesucht. Ich habe immer das Ensemble geliebt und ich liebe es, zusammen auf der Bühne was herzustellen. Ich bin nicht einer von den Schauspielern, die froh sind, wenn alle anderen weg sind von der Bühne und man jetzt endlich den Platz für sich hat. was ja auch nicht unwichtig ist als Solist in dem Beruf.
Und dieses Gemeinschaftsgefühl führen Sie jetzt auf die Internatszeit zurück?
Für mich ist es jedenfalls so, dass ich das sehr genieße. Offensichtlich waren auch noch andere im Internat.
Der Name Simonischek verweist auf slowenische Vorfahren. Was sind das für Vorfahren? Welche Rolle spielt diese Herkunft in Ihrer Familie?
Die Simonischek, das wird ja in Slowenien Simonischek ausgesprochen, wird auch nicht mit SCH geschrieben, sondern mit einem S und einem Häkchen drauf. Und wissen Sie, das ist ja natürlich väterlicherseits, das ist ein slowenischer Ursprung, aber mein Vater und meine Mutter, die sind beide in Graz geboren und deren Eltern sind auch in Graz geboren. Also das ist schon, liegt viel weiter zurück, dass die da noch ansässig waren in Slowenien.
Das heißt, die sprachen alle Deutsch und nicht Slowenisch.
Ja, aber hingegen mütterlicherseits kommt auch aus Slowenien. Meine Großmutter hieß mit Mädchennamen Arsenšek. Und da habe ich viel Zeit verbracht als Kind mit ihr, weil die kam von einem Bauernhof in der Nähe von Slowensko Konice, früher mal Österreich-Ungarn, Gonovic hat das geheißen. Und da war ich als Kind viel mit meiner Oma. Und das habe ich sehr geliebt. Und ja, meine Großtanten und so, das ist völlig verklärt, auch diese Vergangenheit für mich. Ich habe das sehr geliebt. Und da bin ich jetzt vor ein paar Jahren wieder hingekommen, aber das war unglaublich schön. Ja, unglaublich.
Wir haben darüber gesprochen, wie Sie diese Zahntechnikerlehre gemacht haben, nach dem Abitur, nach der Matura, sagen Sie. Sie haben dann 4 Semester Architektur studiert, wollten aber auf die Schauspielschule. Der Vater fand das gar nicht lustig und Sie haben sich heimlich angemeldet.
So ist es, ja. Das habe ich gemacht.
In Graz und wurden tatsächlich sofort genommen. Erinnern Sie sich noch an dieses Vorspiel?
Ja, da erinnere ich mich. Ich habe damals gearbeitet bei der, da gibt es sowas wie der Grazer Messe. Das gibt es ja so, Hannover Messe und so. Das war damals eine Frühjahrsmesse und eine Herbstmesse gab es. Und da gab es für Studenten was zu verdienen, weil da konnte man bei Kojengestaltung mitarbeiten. Also Kojen tapezieren, dann diese Schriften machen mit der Styroporschrift, die wird da mit dem Glühdraht geschnitten und so. Und da haben wir halt dann Tage und Nächte durchgearbeitet und haben ganz gut verdient. Und plötzlich sagt jemand, du, es ist 16:30. Oh Gott, ich wollte ja zur Aufnahmeprüfung. Oh Mann, okay, Kinder, ich bin in einer Stunde wieder hier, setze mich aufs Fahrrad, fahre da hin und mache da die Aufnahmeprüfung und habe irgendwas von Nestre vorgesprochen und dann noch von Camus, Die Gerechten, einen Monolog. Und so, und dann haben die rumgetuschelt da unten und haben sie gesagt, ja, also in ihrem Fall, so können wir uns da einig sein, ja, das ist gut, weiß ja. Ja, also wir brauchen Sie nicht auf die Folter spannen, wir sind uns alle einig, wir empfehlen Ihnen, diesen Beruf zu ergreifen. Wuff, da ging was ab. Ach, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ich habe mich so gefreut. Und zugleich wusste ich, jetzt wird es schwierig, weil ich mit meinem Vater ja diesen Kompromiss ausgehandelt hatte. Und er auf Treu und Glauben natürlich gesagt hat, gut, der macht seinen Zahntechniker und dann studiert er Architektur. So, aber ich war gar nicht zu alt. Ich wollte mit allem und bin dann dahin und bin auf die Akademie für Musik und Darstellende Kunst gegangen. Um 6 aufgestanden, um 7 war schon Fechten in der Früh mit Fechtmeister Weber. Alles hat mir Spaß gemacht, alles. Und vor allem hat mir Spaß gemacht, dass das die erste Zeit in meinem Leben war, die mir gehört hat. Wo niemand wusste, was ich mache. Mein Vater war so ein Kontrollfreak. Ja. Später dann ist er sogar in die Theaternachfragen gegangen, ob ich wohl brav meinen Text lerne und so weiter. Hat sich ganz nahtlos wieder eingeklinkt als Patriarch, als es dann geschluckt hatte, dass ich Schauspieler geworden bin. Schließlich war er dann ganz stolz.
Um noch besser zu verstehen, wie Sie als junger Mann waren, Beatles oder Stones?
Stones, seltsamerweise. Aber mit keinem Hauch Verachtung für die Beatles. Also wir mochten die Beatles auch sehr. Das hat vielleicht damit zu tun gehabt, dass ich 16 war. Ne? Das war schon noch ein bisschen deftiger und herber. Da waren die Stones. Ja.
Und die hören wir jetzt. Start Me Up von den Rolling Stones im Deutschlandradio Kultur. Wir haben von dem Schauspieler Peter Simonischek schon gehört, wie er an die schwierige Vater-Tochter-Beziehung im umjubelten Film Toni Erdmann herangegangen ist. Und wir haben auch schon ein wenig von seiner eigenen Familiengeschichte gehört, dem sehr strengen Vater, dem Patriarchen. Sie sind, Herr Simonischek, nach dem Tod Ihres Vaters sehr offen damit umgegangen, dass er jahrelang Depressionen hatte und sich 2002 das Leben genommen hat. Hatten Sie sowas schon mal in den Gedanken durchgespielt, dass das passieren könnte?
Mein Vater hat nie ein Hehl daraus gemacht. Er hat mir schon, als er 50 war, glaube ich, so etwa, gesagt mal, er würde selber bestimmen, wenn es reicht. Er würde nicht warten, bis er stirbt. Er würde entscheiden, wann es für ihn genug ist. Also hat mich das jetzt nicht wirklich überrascht. Aber wenn es dann passiert, ist es dann doch sehr eindrucksvoll und sehr traurig aus dem Grund, weil der Tat eine ganz schreckliche Einsamkeit vorausgeht. Sie können es ja niemandem erzählen. Sie wissen ja schon genau, wann der Tag ist, er wusste es ganz, er hat es nicht einfach, also er wusste, ein Fest geht, da gehört sehr viel dazu. Planung und Hass und Verzweiflung und da muss man alles mobilisieren, damit man das wirklich hinkriegt. Und das macht einen sehr einsam.
Wie hat Sie dieses Erlebnis verändert?
Verändert, insofern würde ich sagen, zumindest denke ich jetzt anders über den Tod nach. Seit dem Tod von meinem Vater ist der eigene Tod ein gewaltiges Stück näher gerückt für mich. Man rechnet einfach als Mathematikbeispiel, nicht? Kann man sagen, 30 Jahre ist mein Vater älter als ich. 2002 ist er gestorben, jetzt haben wir 16. Die Hälfte von den 30 ist jetzt schon bald aufgebraucht. Also man, solche Gedanken hat man dann einfach, ja. Es wird alles überschaubarer, die Zeit, die noch bleibt. Wenn ich so alt werden sollte wie mein Vater, dann habe ich nicht mehr so viel Zeit, wie ich zum Beispiel hier in Berlin war. Also es wird alles irgendwie konkret.
Wobei der Tod im Theater ja auch immer wieder eine Rolle spielt. Sie sind oft gestorben auf der Bühne, als Jedermann natürlich.
Mhm.
Und sonst, an was für Rollen erinnern Sie sich? Sterben?
Als Ferdinand in Kabale und Liebe, zusammen mit Luise, meiner ersten Frau, Charlotte Schwab, Mutter von meinem ältesten Sohn, von Max. Was habe ich denn noch gespielt? Ja, ich habe viele gespielt, aber da ist man irgendwie pragmatischer im Umgang damit. Da denke ich an Dürrenmatt, der sagt, von allen Abgängern auf der Bühne ist der Tod der Beste. Ja.
Sie haben Ihre Söhne schon angesprochen, 3 Söhne. Max Simonischek tritt als Schauspieler in Ihre Fußstapfen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Es klingt ja so, als würde er dem Vater nacheifern. Sind Sie ein Vorbild für ihn oder zeigt er Ihnen, dass er den Beruf ganz anders versteht?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das bin ich mir selber nicht so ganz sicher. Er geht jedenfalls seinen eigenen Weg. Und eine Zeit lang hatte ich den Eindruck, dass er ganz bewusst nicht aggressiv, aber doch Distanzlast zwischen uns beiden. Gab so ein paar Mal die Möglichkeit, zusammen was zu machen. Das hat er nicht wahrgenommen. Habe ich ihm auch nicht übel genommen. War nur ein bisschen irritiert. Aber weil ich das Gefühl hatte, dass er sich vor meiner Schuhgröße überhaupt nicht fürchten muss. Gab bestimmt nicht. Weil da gibt es so eine kleine Anekdote zum Jedermann. Er hat ja den Koch gespielt, da war er kaum an der Schauspielschule und da hat er Stücklin als Koch besetzt. Und dann nach 2 Jahren hat er mir gesagt, Papa, jetzt ist das unser letzter gemeinsamer Jedermann. Sag ich, wieso das? Und so sagt er, ja, schau mal, ich will mir nicht den ganzen Sommer zumachen. Ich will vielleicht mal nach Amerika fahren im Sommer. Und so, komm jetzt bitte, wirklich, guck mal, der hört auf und der, bleib doch dabei, ich brauch dich. Ach, Papa, brauchst mich wegen der 2 Sätze. Nein, ich brauch dich nicht wegen der 2 Sätze, aber ich brauch dich dabei. Ja, einfach, es ist gut, wenn du dabei bist. So, nee, komm und so weiter, ja, hin und her. Und dann habe ich gesagt, na, was soll's, ich kann ihn ja nicht zwingen dazu. Hat er mir auch klar zu verstehen gegeben. Und dann haben wir uns am Abend dann gesagt, schön, dass du vorher kommst und das vorher sagst, dass es unsere letzte gemeinsame ist. Und dann gehen wir auf die Bühne Und sein letzter Satz vom Jedermann ist, du Eselskoch, bist so vermessen, soll ich eine Bettlermahlzeit fressen? Dann kriegt er einen Tritt in den Hintern und muss abgehen unter dem Gelächter des Gesindes. Der dreht sich nochmal um, mein Sohn, zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, Jedermann, nimm dich in Acht, hast deine Rolle nur gepacht. Ich kenne deinen Sohn, der stößt dich bald vom Thron.
Oh.
Und geht ab. Nicht eine Zeile und nicht ein Wort davon steht im Text. Das hat er sich ausgedacht.
Wahnsinn.
Als Abschied, als Abschluss. Und das ist durchaus im Theater üblich, dass man zur letzten Vorstellung irgend so einen kleinen Jokus machen darf. Ich war platt. Ich war echt platt. Ich war hin und her gerissen. Ich war einfach so glücklich, dass er so cool ist, dass er das sagt. Dann eine so selbstbewusste Ankündigung zu machen. Dann hat er so viel Humor, dass ich wusste, natürlich ist das mit Augenzwinkern gesagt. Ja, also... Jedenfalls habe ich da aufgehört, mir auch nur einen Ansatz von Sorge zu machen, dass der Schatten des Vaters ihn irgendwie Mühe machen könnte.
Herr Simonischek, wir sind am Ende unserer Zeit leider. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und freue mich sehr, dass Sie bei uns waren.
Ich sage auch herzlichen Dank.